zum ersten Dada-Abend in Zürich, der nicht im Cabaret Voltaire stattfand, sondern, glaube ich, woanders, am 14. Juli 1916, sozusagen die offizielle Verkündung von Dada. Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, dass bisher niemand etwas davon wusste und morgen ganz Zürich davon reden wird. Dada stammt aus dem Lexikon. Es ist furchtbar einfach. Im Französischen bedeutet es Steckenpferd. Im Deutschen Adio, steig mir bitte den Rücken runter, auf Wiedersehen, ein andermal. Im Rumänischen, ja, wahrhaftig, Sie haben recht, so ist es, jawohl, wirklich, machen wir. Und so weiter. Ein internationales Wort. Nur ein Wort und das Wort als Bewegung. Es ist einfach furchtbar. Wenn man eine Kunstrichtung daraus macht, muss das bedeuten, man will Komplikationen wegnehmen. Dada Psychologie, Dada Literatur, Dada Bourgeoisie und ihr verehrteste Dichter, die ihr immer mit Worten, nie aber das Wort selbst gedichtet habt. Dada Weltkrieg und kein Ende, Dada Revolution und kein Anfang. Wie erlangt man die ewige Seligkeit? Indem man Dada sagt. Wie wird man berühmt? Indem man Dada sagt. Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand. Bis zum Irrsinn, bis zur Bewusstlosigkeit. Wie kann man alles Ahlige und Journalige, alles Nette und Adrette, alles Vermoralisierte, Vertierte, Gezierte abtun? Indem man Dada sagt. Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt. Dada, Herr Rubiner, Dada, Herr Corrodi, Dada, Herr Anastasius Lilienstein. Ja, ein verrücktes, sich selbst sicher nicht ernst nehmendes Manifest, das dann aber ernst genommen worden ist in der Literatur, in der Kulturgeschichte.
Damit hat keiner gerechnet, weil wahrscheinlich am allerwenigsten. Ich muss da auch gleich verbessern, dieses Manifest, das da vorgetragen wurde im Zunfthaus zur Waag im Juli 1916, das wurde damals gar nicht veröffentlicht. Man hat es zwar gehört, alle, die da waren, haben es gehört, aber es konnte keiner lesen. Vielleicht hat es bald dem einen oder anderen gegeben, das weiß ich nicht. Es wurde erst 1961 veröffentlicht, also 45 Jahre danach. Also diese unmittelbare Wirkung konnte es gar nicht entfalten. Es war dann doch eine eher mittelbare, das heißt über andere, die dabei waren, vor allem Tristan Tzara, Richard Hülsenbeck sind da zu nennen. Der eine hat da letztlich weitergetragen nach Paris, Tristan Tzara,
ja.
Genau, und in Paris hat er André Breton getroffen. Auch das ist dann Literaturgeschichte, daraus entstand der Surrealismus. Richard Hülsenbeck ging später nach Berlin, traf sich mit Leuten wie Raoul Hausmann, Georges Grosz, auch da eine ganz wichtige Dada-Station. Dada wurde da sehr viel politischer. Aber diese unmittelbare Wirkung aus dem Text, dass man sagen kann, die haben sich auf Ball berufen, die gab es eben nicht. Also Ball hat das Wort Dada wirklich als erster verwandt, aber gar nicht in diesem Manifest, sondern in seiner Einleitung in das Cabaret Voltaire-Heft. Das Cabaret Voltaire hat auch schon gegen Ende seines Daseins eine Programmschrift veröffentlicht, um für seine Ideen zu werben. Und Ball hat eingeleitet mit dem Text, als ich das Cabaret Voltaire gründete. Und da fällt überhaupt zum ersten Mal das Wort Dada. Also das ist tatsächlich überliefert, aber bei dem Manifest verhält es sich eben nicht ganz so.
Das würde ich doch ironischer Einspruch bestreiten. Das Wort Dada, wann es zum ersten Mal verwendet wurde, das wissen wir nicht, also zumindest auf Deutsch. Denn jedes Kind, das da und dort oder auf Wiedersehen sagen will, oder dass etwas weg ist, das sagt Dada, jeder Säugling.
Ja, das hat auch dazu geführt, dass es unzählige Beteiligte gab, die alle Anspruch erhoben haben, die Erfinder des Wortes Dada zu sein. Emmy Hennings zum Beispiel hat gesagt, Dada, das kommt natürlich von mir. Ich habe zu Hugo immer gesagt, wenn ich spazieren will, gehen wir Dada. Ähnliches kommt von Marietta di Monaco, die Ähnliches behauptet. Also im Grunde jeder, der beteiligt war, hat es erfunden.
Weil jeder Dada gesagt hat, natürlich. Spätestens schon als Säugling. Ja. Interessant daran ist, dass Hugo Ball gar nicht bei der Dada-Stange bleibt, sondern schon nach wenigen Monaten, also im Sommer 1916, ohne das irgendwie anzukündigen, sich plötzlich absetzt. Hat er da die Schnauze schon voll von Kabarett Voltaire?
Ja, kann man sagen. Nach diesem Abend, wo dieses Manifest vorgetragen wird, also am 14. Juli, am übernächsten Tag reist er ab.
Warum macht er das? Weiß man das? Sagt er das?
Es hat ihm wahrscheinlich, heute wird man vielleicht von Burnout sprechen.
Oder ist es wieder eine seiner üblichen Wolken, dass wenn etwas gerade läuft und dabei ist, was zu werden und verspricht, ja, gut zu werden, ganz zu werden, dass er dann aufhört und was Neues will?
Das glaube ich jetzt in dem Fall weniger. Zum einen hat es auch hier erstmal ökonomische Gründe. Wahrscheinlich lief das Lokal nicht so gut, dass man davon leben konnte. Also es wurde ja im Sommer 16, nach 4, 5 Monaten, wurde es schon wieder geschlossen. Wahrscheinlich weniger aus künstlerischen Gründen als einfach aus ökonomischen. Es hat sich nicht getragen. Ball muss auch ziemlich mit seinen Kräften am Ende gewesen sein. Man muss sich vorstellen, jeden Abend musste er am Klavier sitzen. Und zwar tatsächlich jeden Abend und stundenlang Klavier spielen und daneben sich noch darum kümmern, dass ein Programm entsteht und dies und jenes.
Also er flüchtet dann für ein paar Monate, ja, schon 1916, kommt aber dann doch wieder zurück. Er bleibt ja in dem Dunstkreis der Freunde.
Ja, er kommt zurück. Man muss auch hier erstmal davon ausgehen, dass ihm einfach das Geld ausgegangen ist. Und Tristan Tzara, der ja sein ganzes Leben dann ein Dadaist war, schon die Möglichkeiten sehr früh erkannt hat. Er hat tatsächlich schon 1916 erkannt, welche Möglichkeiten in Dada stecken und wollte diese Idee weitertreiben. Aber er brauchte Ball, weil Ball war jemand, der sich anscheinend gut ums Organisatorische kümmern konnte, darauf schaute, dass der Laden lief, der auch viele Ideen hatte. Und Tzara kam dann mit der Idee, ja, wir machen keine Kneipe, wir machen eine Galerie. Das heißt, sie haben dann auf Kunst gesetzt, wollten mit dem Verkauf von Kunst ihre Existenz sichern. Und das in bester Lage in Zürich in der Bahnhofstraße. Klang auch alles sehr gut. Und die Künstler, die ausgestellt wurden, klingen heute nach der Crème de la Crème. Nur damals wollte sie eben keiner kaufen.
Also das war wer? Hans Arp, Tristan Tzara, vermutlich selbst? Oder
ja, auch die ganzen...
Und Picasso, ne?
Der Picasso, Kandinsky. Ja, und gleichzeitig haben sie die Galerie dazu genutzt, noch Veranstaltungen zu machen in dadaistischer Tradition. Aber im Vordergrund stand das Galeriegeschäft.
Dann arbeitet Ball die Jahre 1917 bis 19, bis der Verlag in Konkurs geht, als Mitarbeiter der Freien Zeitung, an der übrigens auch Ernst Bloch zur gleichen Zeit, gleich alt wie Ball, und sie waren auch bekannt miteinander, und Ivan und Claire Goll geschrieben haben und andere. Das ist ein politisches Organ gewesen, da ist auch über Politik nachgedacht und geschrieben worden, geht 1919 also in Konkurs, dann schwenkt Ball wieder um sozusagen als Journalist und Zeitungsherausgeber von der Politik zum Katholizismus, und man weiß auch wiederum nicht, warum er das macht.
Gut, das mit der Politik, das hat sich ein Stück weit von selbst erledigt. Die Freie Zeitung wurde ausdrücklich gegründet, um gegen den Krieg anzuschreiben. Und nachdem der Krieg beendet war, hat sie natürlich ein Stück weit die Existenzberechtigung verloren. Sie ist dann noch eine Weile erschienen, aber es war klar, sie wurde auch finanziert von den Alliierten. Dass das dann ein Ende hatte, war absehbar.
Warum geht Hugo Ball nicht zurück nach Deutschland? Warum bleibt er in der Großregion? Es gibt Aufenthalte in Rom und in Salerno. Er wohnt aber hauptsächlich in dem Dorf Agnuzzo bei Montagnola im Tessin. Warum geht er nicht zurück? Warum bleibt er da?
Ja, es gab Versuche, nach Deutschland zurückzukehren. Also nach Kriegsende 1920 waren er und Emmy Hennings durchaus wieder in Deutschland. Sie sind dann in die Schweiz zurückgekehrt mit der Aussage, sie hätten sich in Deutschland nicht mehr zurechtgefunden. Ob man das so pauschal sagen kann, ich weiß es nicht. Angeblich hat er auch mehrfach Versuche unternommen, zumindest gedanklicher Art, ob tatsächlich, weiß ich nicht, nochmal ans Theater zu gehen. Am Ende wurde alles verworfen und er hat dann die Existenz letztlich des freien Schriftstellers bevorzugt, mit aller Konsequenz.
Das war eine bittere Konsequenz, denn das muss man sehen und sagen, dass die beiden, also das Emmy Hennings und er, trotz aller Sachen, die es gelungen ist, zu veröffentlichen in Verlagen oder in Zeitschriften, in bitterster Armut eigentlich gelebt haben. Ja, das waren ja kleine Bauerndörfer, wo man vielleicht ein paar Eier gegen weiß der Teufel was getauscht hat, wo ein Teil einfach Selbstversorgung war. Das macht man nur, wenn man in der sonstigen Arbeit, also im Schreiben, in den literarischen oder in den philosophischen Projekten große Hoffnung investiert.
Oder irgendwo Erfüllung findet.
Er hat über Bakunin geschrieben, also über den russischen Anarchisten. Er hat ein Buch geschrieben zur Kritik der deutschen Intelligenz. Später als letztes, glaube ich, byzantinisches Christentum. Aber das sind alles so seltsame Sachen. Da zieht er so drei Heiligen aus der Tasche, hätte ich fast gesagt. Aber die sind schon in der Kirche, in der Kirchengeschichte abseits und eher am Rande behandelt. Warum interessiert er sich für diese Sachen?
Er selbst hätte das nie als abseitig gesehen. Ursprünglich wollte er, glaube ich, auch 25 heiligen Legenden schreiben. Am Schluss sind, glaube ich, 3 übrig geblieben. Es waren Wüstenväter, sehr frühe Heilige, die für Ball noch so dieses Wesen der ursprünglichen Kirche verkörpert haben, das er selbst angestrebt hat. Also eine sehr ganzheitliche, tiefe Religiosität, eine umfassende, eine ausschließende, sehr radikale. Und da ist er natürlich bei der Amtskirche doch zumindest auf Befremden gestoßen.
Das heißt, es ist eine Art Religiosität, die heute schwer zu fassen ist. Also da verbindet sich Mystik mit anti-amtskirchlichem Engagement, mit großem Interesse für die Nebengeschichte eigentlich des Christentums und übrigens auch mit einer vehementen Abneigung gegen alles Reformatorische, gegen die Protestanten. Ja, wir sind die Höllenhunde.
Für Ball hat Martin Luther die Religion verkauft an den Staat. Gott weggenommen und den Fürsten gegeben.
Wobei das Entscheidende oder das Schlimme an Martin Luther eben das ist, dass sein Protestantismus ohne Antisemitismus überhaupt nicht denkbar ist. Ja, da ist Antisemitismus Basisfundament der Begründung des lutherischen Protestantismus. Ball stirbt mit 41 Jahren an Magenkrebs, vielleicht durch die Lebensumstände hervorgerufen. Darüber kann man nur spekulieren.
Ja, Magenkrebs war zu der Zeit sehr viel häufiger als heute. Also es war keine Seltenheit, dass jemand an Magenkrebs gestorben ist. Auch da kann man spekulieren, ob die allgemeine Ernährungslage eben so war, dass sie Magenkrebs begünstigt hat. Bei ihm kann man auf alle Fälle davon ausgehen, natürlich.
Er hat es gewusst dann natürlich und er hat auch zumindest ein paar Gedichte geschrieben, wo diese Todesnähe sichtbar ist. Er hat, das ist eines seiner letzten Gedichte, ein Epitaph, darunter steht Klammer auf, für mich selbst, Klammer zu, geschrieben. Daran heißt es, der gute Mann, den wir zu Grabe tragen, sieht wächsern aus und scheint erstarrt zu sein. Doch war er so verliebt in allen Schein, dass man sich hüten muss, ihm Tod zu sagen. Er liebte es in allen Lebenslagen, dem Unerhörten nur Gehör zu leihen. Umgeben so von 100 Fabuleien, kann man nur zögernd ihm zu glauben wagen. Drum, wenn auch jetzt sein schmaler Maskenmund geschlossen liegt und nicht mehr sprechen mag, er lauscht vielleicht nur in den Schöpfergrund und steht dann wieder auf wie jeden Tag. Lasst ihn getrost bei seinem Leichenspiele. Er lächelt schon und wir sind kaum am Ziele. Also ein Sonett, in der gleichzeitig Tod und die Auferstehung inszeniert wird. Womit er ganz sicher nicht gerechnet hat, ist, dass Dada sich tatsächlich als wesentliche Kunstrichtung durchsetzen wird, die weltweit Bedeutung erlangt und die einfach nicht mehr wegzudenken ist, wenn wir bestimmte Kunstformen heute betrachten.
Ja, wobei dadaistisch oft mit dem Attribut irgendwie unsinnig oder unverständlich versehen wird. Und das ist natürlich nicht. Das sieht auch die Kunst nicht so. Die meisten Auswirkungen hatte Dada ja nicht auf die Literatur, von der Ball letztlich herstammt, sondern auf die Kunst. Sein Auftritt im Cabaret Voltaire, von dem wir vorhin gehört haben, gilt ja zu Recht als eine der ersten Performances. Also er hat einen Text vorgetragen, ein Kostüm angehabt und hat auch noch mit den Ärmeln mit Flügeln gewedelt. Das hat schon einen großen Einfluss auf die Kunst gehabt. Gleichzeitig seine theoretischen Äußerungen dazu, die er nicht nur in diesem Manifest vorgetragen hat, sondern auch in der Flucht aus der Zeit. All das hat eine große Rolle gespielt.
Also Fluxus, ja, viel modernere Kunst, das, was dann in den 60er und 70er Jahren große Teile der Kunst bestimmt hat, wäre nicht denkbar oder so nicht denkbar ohne Dada. Oder vielleicht das, um es mal weiter zu modernisieren, was Andy Warhol gemacht hat, was in der Factory passiert ist, wäre nicht ohne diesen ganz frühen Vorläufer Dada und das Cabaret Voltaire zu denken, sondern wenn es entstanden wäre, vielleicht später entstanden oder gar nicht, das weiß ich nicht, das weiß niemand.
Solche Aussagen von Andy Warhol, jeder kann für 15 Minuten ein Held sein, das ist Dada. Also Dada wollte ja ausdrücklich alles Nicht-Künstlerische einbeziehen, das ganze Leben in die Kunst einbeziehen. Alles Künstlerische war ja total suspekt.
Das will Pop auch.
Das will Pop auch, genau.
Ja. Hat Dada dann vielleicht den allergrößten Einfluss in der Musik gehabt. Denn immer wieder, das lese ich zumindest in den Ball-Almanachen, wird beschrieben, berichtet, versucht herzuleiten, wie sehr diese Ideen Eingang gefunden haben in die modernste Musik. Ob es nun neue Musik ist, à la Stockhausen, oder ob es in den Pop-Bereich gehört und von, was weiß ich, Frank Zappa bis Lady Gaga geht.
Ja, es ist erstaunlich, dass Jazz zur selben Zeit entstanden ist wie Dada. Ich glaube, die haben das gleiche Entstehungsjahr. Also was wir unter Jazz verstehen. Da gibt es schon erstaunliche Kongruenzen. Wenn man nochmal bei den Lautgedichten bleibt, Ball hat diese Gedichte ja nicht Lautgedichte genannt, sondern Klanggedichte. Und da ist ja die Nähe zur Musik ganz deutlich. Und oft, wenn man jemanden ein ballisches Lautgedicht rezitieren hört, dann denkt man, wird das jetzt rezitiert oder gesungen? Das geht oft so ineinander über. Er selbst spricht ja auch davon, dass er es in einem
intoniert hat.
Also die berühmteste Version des Gachi Berebimba stammt ja von den Talking Heads 1979. I Zimbra heißt das Lied und das ist mir vor einem halben Jahr wieder begegnet. Das war eine sehr schöne Erfahrung, als ich im Kino saß, in einem vollen Kino und der neue Spider-Man-Film lief. Und der Eröffnungssong in dem Film war I Zimbra von den Talking Heads. Und dann ist der Spider-Man zu den Klängen von Hugo Ball durch die Häuserschluchten von New York geschwungen. Das war eine tolle Erfahrung.
Dada ist nicht nur nicht tot zu kriegen, sondern lebendiger, als es jemals war. Denn dort war es nur ein Funken in der Zürcher Spiegelgasse im Cabaret Voltaire. Und heute hat es die ganze Welt und die ganze Kunst und Kultur in Besitz genommen. Sogar in Pirmasens ist Hugo Ball lebendig geblieben, obwohl die Anfänge vielleicht nicht so toll waren. Denn es gibt wohl Zeugnisse, dass bei einer Lesung in Pirmasens, wo Hugo Ball und Emmy Hennings die Heimatstadt besucht haben, das Paar dann mit Steinen beworfen worden ist.
Emmy Hennings berichtet davon. Ob es wirklich so stattgefunden hat, weiß man auch nicht. Aber zumindest wurden sie sehr unfreundlich behandelt von einer gewissen Klientel. Wobei man auch da deutlich sagen muss, es ging nicht um Dada. Es ging darum, dass Hugo Ball in seiner Kritik der deutschen Intelligenz eben sehr deutliche Worte gefunden hat, die gegen Deutschland gerichtet waren. Also er gab letztlich Deutschland die Schuld am Ersten Weltkrieg. Und das wurde von nationalistischen Kreisen eben sehr ungern gesehen. Ball wurde als Vaterlandsverräter beschimpft. Das wurde ihm lange, auch noch lange nach seinem Tod angekreidet.
Es gibt heute ein Hugo Ball Museum und es gab, ich kann mich daran erinnern, große Kämpfe um das Hugo Ball Gymnasium. Warum waren die Leute so dagegen, in Pirmasens eine Schule, Hugo Ball Schule, Hugo Ball Gymnasium zu nennen?
Die Ablehnung war riesig. Ich glaube 99%. Es gab da Umfragen und alles waren dagegen. Man hat argumentiert, jemand, der so oft seine Meinung geändert hat, könnte kein Vorbild für die Schüler sein. Und der Schulfrieden wäre dauerhaft gestört mit so einem Namen. Das war 70er und 80er Jahre. Das zog sich über 8 Jahre, glaube ich. Es gab mehrere Prozesse. Merkwürdigerweise war es ja so, dass die Stadt Pirmasens es wollte und das Land Rheinland-Pfalz dagegen war. Und die Stadt musste vor Gericht durchsetzen, ihr Gymnasium nach Hugo Ball benennen zu dürfen.
Damals hat Pirmasens eine SPD-Regierung gehabt, das Land eine CDU-Regierung. Ich glaube, es hat daher wieder Wind. Es gibt in Pirmasens eine Hugo-Ball-Sammlung. Du betreust die seit 2008. Wie alt ist die? Was gibt's darin? Mit was darf man sie nicht verwechseln?
Ja, sie wird eigentlich eher so als Arbeitsstelle gegründet. Das heißt, sie ist nicht ausdrücklich ein Archiv. Gegründet wurde sie von Ernst Teubner, mein Vorgänger. Er war Leiter der Stadtbücherei in Pirmasens. Er hat das gegründet schon um 1970 herum. Also die ist schon tatsächlich jetzt über 50 Jahre alt. Und sammelt zunächst mal alles von und über Hugo Ball, um es der Forschung zur Verfügung zu stellen.
Die wird aber von ihrer Ausstattung und von ihrer Geldausstattung her ja so nicht richtig am Leben und nicht richtig am Sterben gehalten.
So ist es. Sie ist immer noch im Nebenraum der Stadtbücherei, wobei man froh sein kann, dass sie immer noch existiert. Ich bin auch sehr dankbar. Ich habe einen kleinen Etat, kann auch immer neue Sachen anschaffen. Und bin halt persönlich da für viele Anfragen.
Dann erscheint ein sehr anständiger Hugo Ball-Almanach in der renommierten Text- und Kritikreihe.
Der erscheint jährlich natürlich, das muss schon sein. Nein, der Hugo Ball-Almanach ist ganz wichtig, also auch für die Hugo Ball-Gesellschaft, die ihn mit herausgibt, weil er doch so eine Art Kristallisationspunkt darstellt für die Hugo-Ball-Forschung. Und ich habe versucht, ich habe mir auch den Untertitel Studien und Texte zu Dada gegeben, diesen Kreis etwas weiterzuziehen. Es ist also nicht nur Hugo Ball drin zu finden, sondern auch gerade die Zürcher Dadaisten sind da oft mit Beiträgen vertreten, also mit Beiträgen über sie, sodass ein größerer Interessentenkreis angesprochen werden kann.
Und dann gibt es seit kurzem, muss man sagen, angesichts dieser über 100-jährigen Geschichte, ein, es heißt glaube ich, Hugo-Ball-Kabinett in Pirmasens. Das sieht richtig gut aus, richtig schön aus, im städtischen Kulturzentrum Alte Post unterm Dach. Und man muss zuerst mal durch den Wald laufen, denn der Eingang ist eine übermannsgroße Pfälzerwald-Tapete.
Ja, das Hugo-Ball-Kabinett wurde 2016 eingerichtet zum 100-jährigen Dada-Jubiläum. Es ist wirklich sehr schön geworden. Es ist natürlich auf begrenztem Raum schwierig, da alles zu Hugo Ball zu sagen. Es ist einigermaßen gelungen, würde ich sagen. Ich war ja selbst beteiligt, was ich so an Reaktionen höre. Man ist doch oft überrascht, so etwas in dieser Qualität in Pirmasens zu finden.
Es gibt aber keine Wechselausstellung, nicht, sondern es ist ein ständig gleichbleibendes Interieur in diesem Hugo Ball.
Das Ballkabinett ist eine Dauerausstellung. Es gibt Wechselausstellungen, die thematisch verwandt sind. Also wir hatten vor 2 Jahren eine Emmy Hennings Ausstellung, die auch auf relativ große Beachtung gestoßen ist.
Am wichtigsten ist die Hugo Ball Gesamtausgabe, die du, glaube ich, auch federführend betreust. Die ist noch nicht ganz fertig. Wie viele Bände gibt's da bis jetzt? Wie viele fehlen noch? Wann wird sie voraussichtlich fertig sein?
Ja, ich glaube, wir haben uns 2025 vorgenommen. Es fehlen noch 3 Bände. Sie ist auf 10 Bände angelegt, wobei die 10 Bände in Teilbände nochmal untergliedert sind, also insgesamt sind es, glaube ich, 13. Es fehlen noch 3 Bände, herausgegeben wird sie von der Hugo Ball Gesellschaft. Das Hauptproblem ist neben der Bearbeitung die Finanzierung.
Das hätte ich fast vergessen, Geschäftsführer der Hugo Ball Gesellschaft bist du auch. Also wir schließen an den Ballerballer-Wahnsinn, dem du ausgeliefert bist, des Anfangs an. Wer ist, was macht die Hugo-Ball-Gesellschaft, wer finanziert sie?
Ja, die Hugo-Ball-Gesellschaft finanziert sich natürlich zunächst mal durch Mitgliedsbeiträge. Gründet 1998, gibt es also auch noch nicht so sehr lang, mit dem ausgesprochenen Ziel, die Gesamtausgabe zu realisieren. Darüber hinaus ist die Hugo-Ball-Gesellschaft Mitherausgeberin auch des Almanachs, ist bei der einen oder anderen Veranstaltung auch Mitveranstalter. Auch da geht es natürlich wie immer ums Geld. Die Ball-Gesellschaft selbst hat wenig Mittel, hat auch keine Räume. Sie hat nur ein gewisses Wissen und ein paar Verbindungen, die man dann zur Verfügung stellt.
Dann gibt es noch den bereits erwähnten Hugo-Ball-Preis im dreijährigen Rhythmus. Wer da den erhalten hat, das ist, wie auch viele übrigen Sachen, im Internet zu finden. Zum Ende würde ich gern ein Lautgedicht zu Gehör bringen, vielleicht von dem Autoren, von dem rheinland-pfälzischen Autoren, der am eifrigsten, am nachhaltigsten und auch am besten mit seinen Lautgedichten selbst in der Tradition von den Lautgedichten von Hugo Ball steht, stand, inspiriert ist. Das ist Werner Laubscher.
Ein Heller und ein Batzen. Hopp, Hanü, Stü, Haukade, Hass, die Auge, Lux, Breste das, quer, im Gleichrü, Masch, Helm, Abutzen, Moin, Offizier, Moin, Ostleund, Moin, Ofeld, Männer, wir, Gedenken, Ton, Ran, Soldan, Hellen, Feinsland, Sie, Knülchsee, Mann, Fahrsücher, Feuerrichtung, 7, 5, 2, 10, Eilüt. Heller Batzen, heller Batzen, heller Batzen, heller Batzen, Batzen, Lü, durch, Lüx, 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 der Reller, Runde, Bahatzen, Lüx, 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 waren beide mein Lüx, Lüx, helle Warze, Warze, Barzahn war zu Wein, Lüx, Lüx, Lüd, aus und steht, Sauhauen, Lauschri, los aus, Hinle auf, Hinle auf, Hinle auf, Hinle auf, hopp, Hanü, Stü, im Gleichrü, Maschalüt.
Das war Folge 22 von Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Aus Anlass des 95. Todestages von Hugo Ball am 14. September 2022 sprach Theo Schneider mit dem Herausgeber der Ball-Gesamtausgabe, Leiter der Hugo-Ball-Sammlung und Geschäftsführer der Hugo-Ball-Gesellschaft, Dr. Eckart Faul, über Hugo Ball und Dada.